einer der ganz großen Filmkomponisten des 20. Jahrhunderts, Miklós Rocha. Große Monumentalfilme hat er vertont. Ben Hur, Quo Vadis, Ivanhoe, der Schwarze Ritter oder hier in diesem Fall El Cid. Das war das Liebesthema aus diesem Film. Das Royal Stockholm Philharmonic Orchestra hat gespielt. Hauptrolle Geiger Daniel Hope neben Alexander Shelley am Pult. 8.30 Uhr.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Rolf Nagel heute mit der letzten Folge aus Brief an Matilda, ein italienisches Leben von Andrea Camilleri in der Übersetzung von Annette Kopetzky. Andrea Camilleri war ein berühmter und erfolgreicher Schriftsteller. Manche kennen vielleicht die 30 Kriminalromane um den Kommissario Montalbano oder die Verfilmungen. Camilleris Lebenserzählung deckt einen großen Teil der Geschichte Italiens im 20. Jahrhundert ab. In diesem Brief an seine vierjährige Urenkelin ist er jetzt in den 1990ern, den Berlusconi-Jahren, angekommen. Politisch Stellung bezogen hat er als Kommunist eigentlich lebenslang, aber sein Engagement erreicht in der Ära Berlusconi seinen Höhepunkt. Rolf Nagel mit dem Schluss des Briefs an Matilda.
In den ersten Nachkriegsjahren machten sich viele Politiker daran, die Grundlagen zu schaffen, um das, was wie eine Utopie erscheinen mochte, Wirklichkeit werden zu lassen. An vorderster Front standen dabei Männer mit unterschiedlichen politischen Ansichten, die dieses Ideal jedoch einte. De Gasperi und Einaudi, Adenauer und sehr viele andere. Erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts konnte man endlich von einer europäischen Einheit sprechen, doch auf eine gemeinsame Verfassung hatten die beteiligten Nationen, darunter Italien, Frankreich, Deutschland, Belgien, Holland, Großbritannien, sich nicht einigen können. Vor allem Frankreich und Holland widersetzten sich, und dies stellt, wenn man so will, die Erbsünde der EU dar. Es ist der Grund für ihre Fragilität, denn eine von allen geteilte gemeinsame Verfassung ist das wahre Rückgrat jeder Gemeinschaft. Ich glaube nicht, dass dieses Europa, wenn es nicht viele seiner Gesetze radikal ändert, auf Dauer überleben kann. Zudem haben die aktuellen Migrationsbewegungen den nationalen Egoismus der einzelnen Länder mit Macht wieder aufleben lassen. Vor allem in Osteuropa halten sich einige Länder nicht mehr an den Schengen-Vertrag, der die Grenzen aufhob, den freien Waren- und Personenverkehr ermöglichte, wie man ihn nie zuvor erlebt hatte. Sie haben neue Mauern errichtet und ihre Grenzen verstärkt. Es ist eine sehr schwere Krise und derzeit sind keine Lösungen in Sicht. Warum ich dir das alles erzähle? Weil ich nicht weiß, ob Europa, wenn du diese Zeilen liest, verschwunden sein wird oder doch endlich zu seiner Einheit zurückgefunden hat. Im letzteren Fall muss ich dir nichts sagen. Ich würde mich für dich und für alle Bürger Europas sehr freuen. Im ersten Fall würde mich die Vorstellung glücklich machen, dass ihr jungen Menschen Europa auf neuen Grundlagen wieder aufbaut. Denn du musst wissen, liebe Matilda, trotz all der großen Worte in den letzten Jahren ist die Rivalität zwischen den Nationen nicht verschwunden. Nein, sie zeigt sich mal hier, mal dort in aller Deutlichkeit. Heute genügt ein Nichts, um diese schwelende Rivalität in einen offenen Konflikt zu verwandeln. Das einzig Positive, das ich dem aktuellen Europa zubillige, ist, dass keine Kriege mehr zwischen unseren Nationen geführt werden, dass sich also die Gräuel der Weltkriege mit Millionen Toten so nicht wiederholen können. Allein aus diesem Grund sind die Europäer meiner Meinung nach verpflichtet, alle Probleme, Widrigkeiten und Hindernisse auf dem Weg zu gemeinsamen Idealen, einer gemeinsamen Währung und Außenpolitik zu beseitigen. Am 11. September 2001 passiert in den USA etwas so Ungeheuerliches, dass es einem Science-Fiction-Film entsprungen sein könnte. 4 Passagierflugzeuge, die auf unterschiedliche Ziele zufliegen, werden von bewaffneten Terroristen entführt. Eins stürzt ab, das zweite fliegt ins Herz des amerikanischen Militärkommandos, das Pentagon, und die anderen beiden zerschellen jedes an einem der Zwillingstürme von New York. Die terroristischen Anschläge werden einer islamistischen Organisation namens Al-Qaida unter Führung von Osama bin Laden zugeschrieben. Kleine Abschweifung. Eine italienische Zeitung schrieb, damit seien die Wahrzeichen unserer Kultur angegriffen worden. Als ich das las, fühlte ich mich verpflichtet, öffentlich zu entgegnen: Ich verurteile zwar diese wahnsinnige Tat, erkenne die beiden Türme aber nicht als Wahrzeichen unserer Kultur an. Für mich könnten dies höchstens die Akropolis in Athen, das Kolosseum in Rom und vielleicht der Eiffelturm sein. Ich wurde mit Beschimpfungen überhäuft. Amerika reagierte, wie es niemals hätte reagieren sollen. Erst griff es Afghanistan an, wo man Bin Laden versteckt glaubte, und gleich darauf den Irak, wo der Diktator Saddam Hussein herrschte. Um diesen zweiten Angriff zu rechtfertigen, zögerte die Regierung der Vereinigten Staaten nicht, pinocchiohafte Lügenmärchen zu verbreiten. Der amerikanische Außenminister zeigte der Welt ein Fläschchen mit einem gelben Pulver, das er als Anthrax ausgab, ein tödliches Virus, und er behauptete, dass Hussein über große Mengen davon verfüge. Man stellte das Oberhaupt des Irak als eine Gefahr für die gesamte Menschheit dar. Und ich glaube, in dem Moment entstand jene Strategie der Angst, deren Opfer wir noch immer sind. Der Irakkrieg endete nach ein paar Jahren mit einem halben Sieg der Amerikaner, schuf aber ein riesiges neues Problem. Mit seiner diktatorischen Herrschaft hatte Saddam Hussein die Bevölkerung, die sich aus zwei feindlichen Gruppen zusammensetzt, den Sunniten und den Schiiten, vereinen können. Nach Saddams Hinrichtung durch Erhängen aber flammten die Kämpfe zwischen diesen beiden Gruppen wieder auf. Ein paar Jahre später intervenierten die USA in Syrien, dessen tyrannischer Herrscher Assad die Anhänger der Oppositionsparteien brutal unterdrückte. Das Eingreifen der Amerikaner provozierte die Reaktion Russlands, der Türkei und Europas, bedeutete aber vor allem die geografische, politische und wirtschaftliche Zerrüttung Syriens. Als die Amerikaner entschieden, den Krieg gegen Assad nicht mehr fortzuführen, ließen sie tausende Guerillakrieger, die sich ihnen angeschlossen hatten, orientierungslos zurück. Von dieser Situation profitierte der Kalif al-Baghdadi, der ex novo einen von niemandem anerkannten Staat schuf, das sogenannte Kalifat, mit zwei Städten als wichtigsten Zentren, Mosul und al-Raqqa, die eine im Irak, die andere in Syrien. Das Kalifat erklärte sofort einen Krieg, der noch immer andauert, doch man versteht nicht, gegen wen er sich eigentlich richtet. Denn in diesem Krieg wird der Terrorismus nicht nur gegen europäische Städte eingesetzt, auch Moslems fallen den blutigen Attentaten zum Opfer. Es handelt sich um eine ganz besondere Art des Terrorismus, der die westliche Lebensweise insgesamt treffen will. Kurz gesagt, wir sind alle zu Opfern dieser Attentatspsychose geworden. Trump, der neue Präsident der USA, hat zum Beispiel eine Reihe von Gesetzen erlassen, die den Bürgern mehrerer arabischer Länder den Zutritt zu den Vereinigten Staaten erschweren oder sogar verweigern. Diese an sich schon dramatische Situation wird dadurch erschwert, dass sich ganze Bevölkerungsgruppen Afrikas, die von Kriegen betroffen sind, zumeist Bürgerkriege, darum umso grausamer, durch Flucht nach Europa zu retten suchen. Und überdies toben in Afrika südlich der Sahara seit langer Zeit Stammeskriege, die vermutlich auch von europäischen Interessen geschürt werden. Schon gegen Ende der 90er Jahre hätte jedem umsichtigen Politiker klar werden müssen, dass binnen kurzer Zeit Abertausende Eritreer, Kenianer, Äthiopier und Nigerianer, aber auch Syrer, Afghanen und Iraner wie ein reißender Fluss nach Europa strömen würden. Da es sich zumeist um arme Menschen handelte, waren sie gezwungen, das Mittelmeer auf behelfsmäßigen, völlig ungeeigneten Booten zu überqueren. Darum blühte das Mittelmeer schon bald von Leichen, um eine Formulierung des großen griechischen Tragödiendichters Aischylos heranzuziehen. In den letzten Jahren haben tausende Männer, Frauen und Kinder ihr Leben verloren. Sie wurden zu Opfern erst durch schändliche Ausbeuter, dann durch die Gefahren einer Überfahrt ohne jede Vorsichtsmaßnahme. Italien hat sehr viel getan, um so viele Menschen wie möglich aus dem Meer zu retten. Doch es zahlt noch immer einen hohen Preis dafür, denn anstatt Unterstützung zu erfahren, stieß das Land in ganz Europa immer wieder auf taube Ohren, wenn es seine Probleme zur Sprache brachte. Es war mehr als nur Taubheit. Es war blanker Egoismus. Der Versuch, jeder europäischen Nation eine bestimmte Anzahl Migranten zuzuweisen, wurde allgemein abgelehnt, außer von Deutschland, das allein über 700.000 syrische Flüchtlinge aufnahm. Diese Weigerung, Migranten aufzunehmen, hat meiner Meinung nach zwei Gründe. Der erste ist wirtschaftlicher Natur. In einem von Krisen gebeutelten Europa muss durch die Ankunft von Millionen arbeitsloser Menschen das Unbehagen in den einzelnen Ländern zwangsläufig wachsen. Zweitens dürfte die irrationale Angst vor dem anderen, dem Fremden, eine große Rolle spielen. Überdies haben die rechten Parteien großes Geschick darin bewiesen, eine Verbindung zwischen Einwanderung und Terrorismus herzustellen. Es handelt sich dabei um eine falsche Behauptung, wie die Fakten eindeutig bewiesen haben. Ein Terrorist wird schwerlich ein Schlauchboot besteigen, denn damit würde er ja sein Leben und das Scheitern seiner Mission riskieren. Stattdessen stellte sich heraus, dass über 90% der Terroristen, darunter jene, die in Frankreich, England und Belgien Anschläge begingen, Staatsbürger eben dieser Länder und Kinder von Leuten waren, die schon vor langer Zeit dorthin eingewandert waren. Der Feind kommt also nicht qua Migration von außen, sondern agiert an dem Ort, wo er geboren wurde, aufwuchs und zur Schule ging. Mauern zu bauen bedeutet, sich zusammen mit dem Feind im eigenen Haus zu verbarrikadieren. Und im Namen welcher Werte schlagen wir eigentlich denen die Tür vor der Nase zu, die vor den Gräueln des Krieges und vor dem Hunger fliehen? Auch wir Italiener sind mal ein Volk von Emigranten gewesen. Zu Millionen haben wir uns über die ganze Welt verstreut. Und wir wissen, was es bedeutet, sein eigenes Land, seine Familie, seine Gewohnheiten zu verlassen. Das andere bist du, wenn du dich im Spiegel anschaust. Der andere bist du, genau wie die ausgewanderten Italiener die anderen waren. Und ich möchte dir in dem Zusammenhang ein persönliches Erlebnis erzählen. 2001 beschloss ich, ein wenig Urlaub zu nehmen und eine Woche in Wien zu verbringen, das ich bis dahin noch nicht kannte. Rosetta und Mariolina, unsere jüngste Tochter, begleiteten mich. Eines Morgens gingen wir ins Kunsthistorische Museum. Vor dem berühmten Turmbau zu Babel von Bruegel blieben wir eine Weile stehen. Urplötzlich, ohne jede Vorwarnung, spürte ich etwas wie einen schweren Hammer gegen meinen Kopf schlagen. Ich wollte sagen, dass es mir nicht gut geht, aber es kamen nur unverständliche Worte aus meinem Mund. Im Bruchteil einer Sekunde wurde mir bewusst, dass ich mein Sprachvermögen verloren hatte, und im selben Moment explodierten alle Blutgefäße unter dem Druck dieses Hammers. Das Blut schoss mir in Strömen aus der Nase, so dass ich einen Gutteil herunterschlucken musste, um nicht zu ersticken. Wir eilten hinaus, durchquerten den Park. Mein Anzug war inzwischen von oben bis unten rot befleckt, aber das Nasenbluten hörte nicht auf, im Gegenteil. Meine Tochter lief los, ein Taxi zu suchen. Meine Frau begleitete mich bis zum Ausgang des Parks, dann lief auch sie Hilfe holen. Ich blieb allein zurück. Die Leute, die guten gesitteten Österreicher, gingen an mir vorbei und bemerkten mich, doch niemand auf dieser belebten Straße kam näher, um zu fragen, ob ich Hilfe brauchte. Einige wandten sich sogar angewidert ab, als sie sahen, dass ich Blut verlor. Da tauchte ein Araber vor mir auf, ein Straßenverkäufer von Krimskrams, ein armer Teufel, der eine große Metallschachtel um den Hals hängen hatte. Rasch nahm er sich die Schachtel von der Schulter, stellte sie auf den Boden, ließ mich darauf sitzen und versuchte, mit einem Taschentuch den Blutfluss zu stillen, aber vergeblich. Dann sagte er in einer fremden Sprache, die ich trotzdem verstand, ich solle kurz auf ihn warten, lief davon, kam mit einem in eiskaltes Wasser getauchten Schal zurück, mit dem er anfing, mein Gesicht zu säubern. Er drückte ihn gegen meine Nasenwurzel, um das Blut zu stillen. Dabei streichelte er mir von Zeit zu Zeit das Gesicht und sagte Worte, die ich als Ermutigung verstand. Endlich kam ein Taxi mit Rosetta und Mariolina. Ich stand auf, suchte in meinen Hosentaschen, fand einen 50.000-Lire-Schein und reichte ihn dem Mann, doch er lehnte würdevoll ab und sagte, da er mich mit meiner Frau italienisch hatte sprechen hören, ich nur Freund. Er nahm seine Schachtel und ging. Das war der andere. Ich wechsle das Thema und erzähle dir noch einmal von der Korruption, die unser Land leider noch immer fest im Griff hat. Erneut ein politisches Thema. Während Bestechung, früher als wenngleich illegale Parteienfinanzierung gerechtfertigt wurde, ist sie jetzt zu einer Praxis geworden, sich Geld, das einem nicht zusteht, in die eigene Tasche zu stecken. Zum Beispiel vergeht heute bei öffentlichen Aufträgen oder Projekten eine gefühlte Ewigkeit, bis sie endlich zum Abschluss kommen. Man zögert sie absichtlich hinaus, damit die tatsächlichen Kosten 3- oder 4-mal höher werden als ursprünglich veranschlagt. Und häufig kommt zum Schaden der Spott hinzu. Eine Brücke, eine Schule, eine Straßenüberführung, die 3 Monate zuvor feierlich eingeweiht wurden, brechen plötzlich zusammen, weil sie mit minderwertigem Material gebaut wurden. Auch ich in meinem kleinen Umkreis bin einmal Ziel eines Bestechungsversuchs geworden. Eines Tages kam ein Plattenproduzent in mein Büro bei der Reihe und schlug mir vor, immer ein bestimmtes Lied als Eröffnungsmusik einer sehr beliebten Sendung zu spielen. Ich sagte, er komme zu spät. Ich hätte mich schon für ein anderes Stück entschieden. Ein paar Tage später wurde ich von einigen Freunden zum Abendessen eingeladen und sah zu meiner großen Überraschung eben diesen Produzenten zu meiner Linken sitzen. Niemand hatte mir gesagt, dass er dabei sein würde. Während des Essens wurde über verschiedene Themen gesprochen. Zurück in meiner Wohnung entdeckte ich, als ich mein Jackett auszog, in der linken Tasche einen großen Umschlag. Von mir stammte er nicht, da war ich sicher. Der Umschlag enthielt 500.000 Lire in bar. Mir war sofort klar, dass der Produzent ihn mir zugesteckt haben musste. Eine Riesenwut packte mich. Ich war beleidigt, weil jemand mich für einen bestechlichen Menschen gehalten hatte. Am nächsten Morgen ließ ich den Mann in mein Büro kommen, gab ihm den Umschlag zurück und bat ihn, sich nicht mehr blicken zu lassen. Es gab noch einen Vorfall ganz anderer Art, der einen unbändigen Zorn in mir auslöste. Es war am 21. September 1986. Ich war für ein paar Tage nach Sizilien zurückgekehrt. Tagsüber war es schwülwarm gewesen. Nachmittags hatte ein Regenguss die Luft abgekühlt und am Abend waren die Leute auf die Straße hinausgegangen, um zu feiern. Ich beschloss, in einer Bar einen Whisky zu trinken. Die Tischchen des Lokals waren nach draußen auf den Bürgersteig gestellt worden. Am Straßenrand parkten viele Autos. Ich blieb einen Augenblick in der Tür stehen, bestellte meinen Whisky beim Barkeeper und betrachtete die Passanten. Aus dem Inneren der Bar kam ein Bekannter auf mich zu und lud mich ein, mich zu ihm nach draußen zu setzen. Er wolle mich seinem Vater und einem Freund vorstellen. Ich sagte ja. Er kehrte zu seinem Tisch auf der Straße zurück, während ich kurz reinging, um mein Glas zu holen. Doch dann blieb ich schlagartig stehen, denn ich sah, wie alle hinter der Theke aufgestellten Flaschen eine nach der anderen explodierten. Sekundenbruchteile später hörte ich etwas wie ein wütendes Hundegebell und begriff sofort, dass die Schüsse aus Maschinenpistolen waren. Ich ging hinaus, wo sich mir ein entsetzliches Bild bot. 6 Tote lagen am Boden, darunter auch der Bekannte, der mich an seinen Tisch eingeladen hatte. Dutzende Verletzte schrien um Hilfe. Ich befand mich mitten in einem Mafia-Blutbad. In dem Moment überkam mich eine rasende Wut, die ich mir nicht erklären konnte. Ich lief hinein und bat den Mann an der Kasse um seinen Revolver, den ich zuvor in der Kassenschublade gesehen hatte. Aber er weigerte sich, ihn mir zu geben. In meinem Zorn schrie ich, »Mörder! Dreckskerle!« und lief wieder nach draußen. Kaum war ich im Freien, schossen sie auf mich. Ich hörte die Schüsse um mich herum pfeifen und war geistesgegenwärtig genug, mich hinter einem Auto auf den Boden zu werfen. Und so kam ich mit dem Leben davon. Aber meine Wut war so groß, dass ich am ganzen Leib zitterte und nicht sprechen konnte. Der Barmann redete auf mich ein. »Beruhigen Sie sich, keine Angst, jetzt ist alles vorbei.« Aber es war keine Angst. Ich glaube, meine Wut rührte daher, dass jede Ausübung von Zwang auf den Willen eines Menschen, sei es durch Bestechung oder durch Waffengebrauch, für mich die ärgste Beleidigung darstellt, die man jemandem zufügen kann. Ihm die Möglichkeit nehmen, selbst zu entscheiden, ihn um sein höchstes Gut bringen, das freie Denken. Damals drohte die Mafia mit ihrer Strategie der Angst und der Einschüchterung, und stell dir vor, ein Blutbad anzurichten war fast zur Alltäglichkeit geworden, die Grundlagen unseres Staates zu untergraben. Ich komme zum Schluss dieses Briefes. Noch ein paar Worte, denn ich möchte nicht, dass du dir ein falsches Bild von mir machst. Auch ich habe Fehler begangen. Auch ich habe mich geirrt. Aber glaub mir, wenn ich mich irrte, wusste ich nicht, dass ich im Irrtum war. Manchmal war ich im Unrecht, doch sobald es mir bewusst wurde, habe ich um Entschuldigung gebeten. Auch ich habe gelogen, vor allem in meiner Jugend. Es waren Lügen, wohlgemerkt, keine Unwahrheiten. Später habe ich damit aufgehört und immer die Wahrheit gesagt. Nicht aus moralischen Gründen, sondern weil ich die Erfahrung gemacht hatte, dass die Wahrheit zu sagen die bequemste Methode war, aus unangenehmen Situationen herauszukommen. Eine Lüge, die man auf Dauer durchhalten muss, zieht weitere Lügen nach sich und bringt uns in ein Labyrinth ohne Ausweg. Die Wahrheit ist dagegen wie ein Fixpunkt. Über diesen Punkt kann man nicht hinausgehen. Sie kann zu Brüchen zwischen Menschen führen. Sie kann das Ende einer Freundschaft oder einer Zusammenarbeit bedeuten, aber sie kann auf keinen Fall ein Nachspiel haben. Die Wahrheit ist immer nur eine. Ein anderer falscher Eindruck, den du beim Lesen meines Briefes gewinnen könntest, ist der, dass mein Alter mich zum Pessimisten gemacht hat. Nein, so ist es nicht. Ich leide nicht an der schwarzen Stimmung der Abenddämmerung, von der Alfieri schrieb. Nie habe ich der Vergangenheit nachgeweint, niemals den Satz gesagt, den viele betagte Menschen im Munde führen und der mit »zu meiner Zeit« beginnt. Im Gegenteil, ich glaube, das Alter schenkt mir einen gewissen Optimismus. Ich glaube an die Menschheit. Ich habe Vertrauen in sie. Ein Philosoph des 20. Jahrhunderts sagte, dass es einst Helden gab, die Menschen sich zum Vorbild nahmen. Heute aber gibt es keine Helden mehr, weil der Held von heute ein gewöhnlicher Mensch geworden ist. Ein gewöhnlicher Mensch, der weiß, dass die Niederlage hinter der nächsten Ecke lauern kann, der aber im vollen Bewusstsein dieser Tatsache weiter voranschreitet. Den vielen jungen Menschen, die mich in letzter Zeit besuchen kommen, um mich um Rat zu fragen, sage ich stets, dass sie eine ganz bestimmte Verpflichtung haben. Sie müssen Tabula rasa mit uns machen. Wir Alten sind heute lebende Tote. Tote in dem Sinne, dass unsere Ideen, unsere Überzeugungen einer Zeit angehören, die keine Zukunft mehr hat. Also, lasst die Toten ihre Toten begraben. Junge Menschen haben das Potenzial, reinen Tisch zu machen und der Politik ihre verlorene Moral zurückzugeben. Sie haben die Möglichkeit, das menschliche Zusammenleben anders, neu zu definieren. Sie können unser Land wieder erstarken lassen, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch geistig, indem sie ihm die Kraft eines neuen Ideals einhauchen. Ich bin mir sicher, dass mein Vertrauen nicht enttäuscht wird. Was kann ich dir sonst noch über mich sagen? Es ist nicht an mir, dir zu raten, was du aus deinem Leben machen sollst. Wie man sein Leben führen soll, lernt man nur, indem man es lebt. Ich stelle es mir mittlerweile so vor, dass uns bei unserer Geburt, die ohne unseren Willen stattfindet, ein unsichtbarer Zettel angeheftet wird, eine Art Gutschein, auf dem unsere ganze Zukunft steht, die Kindheit, die Jugend, die Reife, unsere Krankheiten, Unglücke, das Alter, der Tod. Alles steht schon geschrieben. Mich zum Beispiel hat die Blindheit im Alter von 90 Jahren ereilt. Es war wirklich nicht einfach. Ich konnte beschließen, alles aufzugeben, auch mich selbst. Aber gerade durch mein Vertrauen in die Menschen, also auch in mich, habe ich einen Weg gefunden, mit der Blindheit umzugehen. Dieselbe Haltung habe ich gegenüber dem Tod. Ich habe keine Angst vor dem Sterben. Es schmerzt mich nur zutiefst, die Menschen verlassen zu müssen, die ich am meisten liebe. Was kann ich noch hinzufügen? Ich habe wenig im Leben gelernt, und das erzähle ich dir jetzt. Erstens stimmt es nicht, was du in Märchen über den Wolf gehört hast. Der Wolf ist nicht böse. Er ist in Wirklichkeit weder böse noch gut. Denn das sind Eigenschaften, die wir ihm zuschreiben, die ihm aber vollkommen fremd sind. Der Wolf beißt nur zu, wenn er Hunger hat. Der Mensch beißt nicht nur aus Hunger, sondern auch aus Neid, Eifersucht und Rivalität. Und im Unterschied zum Wolf macht er sich damit schuldig. Zweitens habe ich gelernt, dass 2 + 2 sicher nicht 4 ergibt. Die Erfahrung hat mich gelehrt, dass 2 + 2 3 oder sogar 5 ergeben kann. Was soll das heißen, wirst du dich fragen? Nun, du wirst es im Leben lernen. Zum Beispiel können dir Zweifel kommen, ob 2 + 2 wirklich 4 ergibt, wenn du nach einem Gerichtsverfahren siehst, wer als Freigesprochener und wer als Verurteilter den Saal verlässt. Bei der Gelegenheit möchte ich dir sagen, dass ich nie imstande war, eindeutige Urteile über das Handeln anderer Menschen zu fällen. Dafür plagten mich immer zu viele Zweifel. Vor einigen Jahren bin ich mal in Rom in den Justizpalast gerufen worden, wo man mir mitteilte, dass ich per Losverfahren zum Schöffen am Schwurgericht bestimmt worden war. Ich spürte, wie ich blass wurde. »Kann ich das auch ablehnen?« »Nein, unmöglich«, sagte der Angestellte des Gerichts. Mir kamen fast die Tränen. »Hören Sie, ich bin nicht fähig, über jemand anderen zu urteilen.« Er sah mich an und zuckte die Achseln. »Was soll ich Ihnen sagen? Sie dürfen sich nicht weigern.« Da tropften mir 2 Tränen aus den Augen. Er fragte überrascht, »Haben Sie wirklich so große Angst davor, über einen anderen Menschen zu urteilen?« »Ja, ich kann es einfach nicht, glauben Sie mir.« Voller Mitleid machte er mir einen Vorschlag. Einen Ausweg gäbe es. An diese Worte klammerte ich mich wie ein Schiffbrüchiger an ein Stück Holz. »Was ist das für ein Ausweg? Bitte sagen Sie es mir.« »Sind Sie beim Staat angestellt?« »Nein«, antwortete ich. »Gut, dann wäre der Ausweg dieser«, sagte er. »Sie bringen mir morgen die Bescheinigung eines Psychiaters, in der er erklärt, dass Sie geistig nicht ganz gesund sind. Verstehen Sie, was ich meine?« »Vollkommen«, rief ich begeistert aus. Sofort suchte ich einen befreundeten Psychiater auf und erschien am nächsten Morgen mit seinem medizinischen Befund bei dem Angestellten. Er las das Schreiben, sah mich an. »Alles in Ordnung«, sagte er. »Zum Abschied hätte ich ihm am liebsten die Hände geküsst.« Und so bin ich in den Gerichtsarchiven als Verrückter verzeichnet. Drittens habe ich gelernt, dass es wichtig ist, im Leben einer Idee, sagen wir ruhig, einem Ideal zu folgen und daran festzuhalten, ohne dabei allzu verbissen zu werden. Man sollte immer auch den Ideen anderer zuhören, auch wenn sie sich von der eigenen Meinung unterscheiden. Und obwohl man seine Gründe entschieden vertreten, sie stets von neuem erklären muss, kann es passieren, dass man in solchen Diskussionen die eigene Überzeugung ändert. Warum nicht? Vergiss nicht, es gibt keine Fahne, ob die der Sieger oder der Besiegten, die in der Sonne nicht ausbleicht. Und jetzt erzähl mir von dir. Rom im August 2017.
Rolf Nagel mit der letzten Folge aus Brief an Matilda, ein italienisches Leben von Andrea Camilleri. Das Buch ist 2019 im Kindle Verlag erschienen. Die Aufnahme mit Rolf Nagel entstand bei Goralit. Diese Folge können Sie noch 7 Tage im Internet bei uns hören und in der NDR Kultur App. Am Montag dann beginnt eine neue Lesung, Perspektiven, der Roman des französischen Autors Laurent Binet.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Michael Hafke. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat Ausgaben in Höhe von 502,5 Milliarden Euro für das laufende Jahr beschlossen. 82 Milliarden Euro sollen aus neuen Krediten finanziert werden. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Katrin Kalke.
Mit 11 Stunden waren die Beratungen kürzer als sonst und der Haushaltsausschuss hatte einige Änderungswünsche. Etwa 1 Milliarde Euro aus dem Infrastruktursondervermögen soll in die Sanierung von Sportstätten wie Turn- und Schwimmhallen fließen, also direkt an die Kommunen gehen. Das Technische Hilfswerk soll mehr Geld bekommen als ursprünglich geplant, ebenso das UN-Welternährungsprogramm. Der Etat für das laufende Jahr wird wegen der vorgezogenen Bundestagswahl deutlich später beschlossen und gilt nur für etwas mehr als 3 Monate. Übernächste Woche soll das Parlament endgültig abstimmen. Parallel laufen schon Beratungen für den Haushalt 2026. Auch er soll vor Jahresende noch beschlossen werden, damit das kommende Jahr nicht erneut mit vorläufiger Haushaltsführung starten muss.
Gastronomen